Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Einleitung. Ich werde meinen Vortrag gleich beginnen mit einer Passage, mit einem Zitat von Michel Foucault. Wir sind in der Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche der Juxtapositionen, in der Epoche des Nahen und des Fernen, des Nebeneinander, des Auseinander. Wir sind, glaube ich, in einem Moment, wo sich die Welt weniger als ein großes, sich durch die Zeit entwickeltes Leben erfährt, sondern eher als Netz, das seine Punkte verknüpft und sein Gewirr durchkreuzt. Zitat Ende. Diese von Michel Foucault beschriebenen Momente der Juxtapositionen werden als heterogene Räume, näherhin als Heterotopien reflektierbar, welche die sonderbare Eigenschaft haben, ich zitiere weiter, sich auf alle anderen Platzierungen zu beziehen, aber so, dass sie die von diesen bezeichnenden oder reflektierten Verhältnisse suspendieren, neutralisieren oder umkehren. Zitat Ende. Zudem verfügen Heterotopien über das Vermögen, an einem einzigen Ort mehrere Räume, mehrere Platzierungen zusammenzulegen, die an sich unvereinbar sind. Diese von Foucault skizzierten heterotopen Verfahren der Verflechtung, Durchkreuzung und Vermischung von gleichzeitig Ungleichzeitigem lassen sich gegenwärtig in zahlreichen kulturellen Praktiken beobachten, insbesondere jedoch, und auf diese Modalitäten möchte ich im Folgenden näher eingehen, an den Strategien der Remediation und Reappropriation der Medien und Künste, da diese den Spannungsbogen von gleichgültiger Indifferenz und Indifferenzsetzung in den Vordergrund rücken. Die Doppellogik der Remediation, wie sie von Bolte und Cruz in Anbetracht der Interdependenzen medialer Formen und unter Berücksichtigung konfligierender Praktiken erörtert wurde, baut auf einer unnachgiebigen Verschränkung von Immediacy und Hypermediacy auf. Derlei Remediatisierungen provozieren ein Refashioning bzw. ein Repurposing, um mittels Imitation anderer Medien oder der fortlaufenden Aktualisierung der eigenen Medialität weiterhin als sogenannte Leitmedien wahrgenommen werden zu können. Als konstitutiv für Prozesse der Remediatisierung verstehen Bolte und Grusin in Anlehnung an McLuhan die Verschränkung unmittelbarer wie hypermaterialisierter Modalitäten, deren spezifischer Einsatz jedoch vom jeweiligen Medium sowie seiner divergierenden Medienprodukte abhängt. Im Rahmen von unterschiedlichen Gesten der Unmittelbarkeit versuchen die Medien fortwährend ihre Medialität als ihre ausschnitthafte und keineswegs unmittelbare Vermittlerrolle zu verbergen. Dies zeigt sich beispielhaft in der Funktion des Fernsehens als sogenannten Fenster zur Welt. Indem es dem Zuschauer verspricht, lediglich Abbilder der Realität durch eine Glasscheibe zu transportieren, den selektiven Rahmen dieses Transports jedoch, also die dominierende Instanz der Mitteilbarkeit von Mitteilungen und mithin sich selbst als dazwischenkommendes Medium zum Verschwinden bringt. Die Fiktion besteht also darin, dass die fernsehspezifische Wahrnehmung als natürliche fingiert wird. Unmittelbarkeit ist hierbei also eine ganz bestimmte Fiktion, eingebunden in den strategischen Einsatz von televisuellen Konnotationen der Unmittelbarkeit, wie sie beispielsweise in Reality-Formaten oder Doku-Soaps verwendet werden, die eine vermeintlich unmittelbare Teilnahme an spektakulären Alltagsgeschehnissen versprechen bzw. suggerieren. Die Betonung liegt hier auf vermeintlich, denn Medien sind immer nachhaltig an der Übermittlung von Informationen beteiligt und vermitteln uns in ihrer Funktion als dazwischen ausschließlich Ausschnitte einer Realität. Zugleich veranschaulichen uns andere Sendeformate wie beispielsweise Nachrichtensendungen oder Magazine durch den vielfältigen Einsatz von Multiple Video Streams, Split Screens Displays, wie Bolton Cousin schreiben, weiterhin Composites of Graphics and Texts, ihre Hypermedialität, indem sie die Fähigkeit zur Adaption und zur Appropriation anderer medialer Stile und Formen geradezu prostitutiv exponieren. Ästhetiken alter wie sogenannter neuer medialer Formen reflektieren auf je spezifische Weise die Doppellogik der Remediation, nämlich to remake themselves and each other. Die Adaption dieser beiden Vorgehensweisen ist konstitutiv in die ästhetische Wahrnehmung eingebunden und verweist auf unsere eingewohnten Erwartungen an bestimmte Darstellungsweisen. Praktiken der Remediatisierung beginnen daher nicht mit dem Entstehen neuer digitaler Medien, sondern lassen sich bis zu den Anfängen der abendländischen Kulturgeschichte zurückverfolgen. Neu jedoch sind the particular ways in which they, also die neuen Medien, refashion older media and the ways in which older media refashion themselves to answer the challenge of new media. Die Wirkmächtigkeit und das Prestige intermedialer Zwischenspiele zeigt sich in der fortlaufenden Reartikulation und Readjustierung von Medienpraktiken. Die Doppellogik von Unmittelbarkeit und Hypermedialität folgt hierbei keiner teleologisch-linearen Mediengeschichtsschreibung. Vielmehr verschränken Medien in ihrem strategisch ausgerichteten Zusehengeben die der Remediatisierung innewohnende Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Our culture wants both to multiply its media and to erase all traces of mediation. Ideally, it wants to erase its media in the very act of multiplying them, so Bolton Cousin weiter. Die Verfahren der Transparent Immediacy sind eng verbunden mit der Konstruktion der seit Alberti dominierenden Zentralperspektive, welche Wahrnehmungsweisen eines Looking oder beziehungsweise Seeing Through evozieren sollen. Praktiken der Hypermediacy betonen dahingegen nicht mehr die Metapher des Fensters als Blick auf die Welt, sondern verwenden Windows als Simulakren für das Generieren von Opazität und Materialität der Medien. Was besonders auf den Bildschirmoberflächen deutlich wird. In current interfaces, windows multiply on the screen. The multiple representations inside the windows, text, graphic, videos, create a heterogeneous space as they compete for the viewer's attention. Hypermediale Strategien stellen ihre Besessenheit von eben diesen Effekten explizit zur Schau und verweisen doch damit zugleich auf die selbstreflexiven Momente von Medien, wie dies unter anderem mittels Picture-Effekt oder in Form von Revisualisierungen vollzogen wird. Das heißt, bereits vorhandene Bildformen werden neuerdings rearrangiert. Die Television positioniert sich damit nicht mehr so sehr qua Abbildung der Welt, denn vielmehr durch die unaufhaltsame Bearbeitung und Differenzierung eigener wie anderer Bildformen. Besonders in den Kulturmagazinbeiträgen über Kunst werden visuelle Gestaltungsformen und ästhetische Konzepte, die als visualisierte Visualisierungen, wie Adelmann und Stauf das genannt haben, beschrieben werden können, verwendet. Das Kulturfernsehen scheint uns daher von sich selbst unterschiedliche Bildmedien aus der Ferne näher zu bringen und veranschaulicht hiermit zugleich oder insbesondere, wie wir sehen, wenn wir etwas aus der Ferne sehen. Es handelt sich also um alles andere als um neutrale Abbilder von Gesellschaft, Kultur oder der Künste, sondern um das Oszillieren zwischen Exponieren und Neutralisieren eines medialisierten Sehens. Die Besonderheit des Fernsehens liegt nun, Samuel Webers Argumentation folgend, in seiner, ich zitiere, spezifischen und konstitutiven Heterogenität, welche die beständige Indifferenzsetzung der eigenen Medialität umschreibt. Die Fähigkeit des Fernsehens, Abbilder herzustellen bzw. aufzunehmen, verweist auf die zentrale Funktion des Bildschirms, welche eine wortwörtliche ist. So schreibt Samuel Weber, ich zitiere, das Bild beim Fernsehen wird vor allem zu einem Schirm. Sein dargestellter Inhalt, das, was es abbildet, schirmt von der Einsicht ab, dass das, was als Bildschirm geschieht, weniger Abbild als Sicht ist. Zitat Ende. Der Bildschirm ist in diesem Sinne jene konstitutive Oberfläche der Visualisierung von Welt, der von einem historisch veränderbaren Blickregime konfiguriert wird. Blickregime bilden hierbei bestimmte Diskursivierungen von Gesten und Blicken, die in Form von kulturellen Bilderrepertoires qua Bildschirm vermittelt werden und welche die Selbstwahrnehmung genauso wie die Wahrnehmung von Welt betreffen. Die Bildschirmoberfläche wird somit zum heterogenen Ort des televisuellen Selbst. Nicht die Abbildfunktion des Fernsehens bildet das zentrale Moment, sondern vielmehr die mediale Technik der Television als Bildgenerierungs- und Bildverarbeitungsmaschine, das in flexiblen Konfigurationen andere Medien reinszeniert. Das Fernsehen performs the act of consuming images, so Caldwell, und nimmt mithilfe unterschiedlicher digitaler Technologien eine sogenannte Performance des Bilderkonsumierens vor. Durch das Adaptieren und die Appropriation anderer Medien oder Künste scheint sich besonders das Kulturfernsehen seiner eigenen medialen Spezifität fortlaufend zu widersetzen. So meint Caldwell, through intermedia and pictorialism, television becomes a boundaryless image machine. As I have argued, television favors images that are specifically about consuming images. Then the intermedia mode is a key strategy that works to satisfy the medium's appetite for and consumption of imagery. Im gegenwärtigen Fernsehen steht weniger die Wahrnehmung und Definition von Welt im Vordergrund als der sogenannte Reality-Effekt, denn vielmehr die Bearbeitung und Differenzierung von Bildformen, also der sogenannte Picture-Effekt. Die ästhetische Vielfältigkeit der Bildbearbeitung und Vereinnahmung der visuellen Kultur wird fortlaufend performativ zur Schau gestellt. Wurde das Fernsehen zu Beginn als ein Medium beschrieben, das, so Eckhart, schon heute eine Kunst ist und mit Gewissheit die Kunst von morgen sein wird, also es ist ein Zitat von 1958, so wurde es in seiner massenmedialen Ausprägung in der Medienwissenschaft, aber auch von bestimmten Ansätzen der Kunstgeschichte, vor allem als das bilderfeindliche und antikünstlerische Medium par excellence konzeptualisiert. Fernsehspezifische Visualisierungen von Künsten werden daher meistens als bloße Abbildungen oder Bebilderungen der Kunst abgewertet. Im Austausch zwischen Fernsehen und Kunst gab es jedoch zahlreiche Kooperationen, von der Etablierung eines Anti-TV-Effekts in der Videoart bis hin zu Fernsehausstellungen. So verstand beispielsweise Gary Schum das Fernsehen als einen neuen Raum zur Kunstvermittlung, mit welchem in Analogie zu Malraux's Musée Imaginaire die Künste eine größere Anzahl Interessierter ansprechen könnten, als es Museen und Galerien täten. Die Fernsehgalerie sollte neue Vermittlungsformen der Kunst ermöglichen, indem der Bildschirm als flächiger Ausstellungsraum erprobt wurde. Der Bildschirm wurde also zu einem Ort der Vermittlung konzipiert, in welchem unterschiedliche Medien und ihre je differenten Ästhetiken zueinander in Beziehung gesetzt werden konnten. In den Kulturmagazinbeiträgen müssten nun in Analogie hierzu visuelle Zwischenspiele zwischen der Television und den Künsten beobachtbar werden, welche andere und weitere Reflexionen ermöglichen als die Konzeption der Television als Bildverwertungsmaschine, die die Bildlichkeit von Bildern lediglich aufhebt. Eine Analyse des televisuellen Umgangs mit Kunstwerken kann zeigen, wie Bilder in Bildschirmbilder transformiert werden und welche Auswirkungen diese Transformation auf die gegenwärtige visuelle Kultur hat. Das Bild der Kunst, das vom Kulturfernsehen im Umlauf gebracht wird, gibt auch Aufschluss über die bildästhetischen Besonderheiten der Television. Die intermediale Ästhetik zwischen Künsten und Fernsehen ermöglicht zudem eine erneute Frage nach einem adäquaten zeitgenössischen Bildbegriff. Und ich möchte Ihnen nun an dieser Stelle kurz 2 Minuten einen Ausschnitt von einem Beitrag zeigen über eine Ausstellung von Gerhard Richter, ein Beitrag, das vor rund einem Jahr im Kulturmagazin Aspekte ausgestrahlt wurde. Und es ist ein sehr innovativer Beitrag, aber ja, lassen Sie sich überraschen.
Malen ist eine Grundeigenschaft wie Tanzen und Singen.
Was will ich daran verraten, ob sie mir helfen soll, den Schmerz zu ertragen und mich länger in die Ferne zu sterben? In mir erscheint es komisch, so wie Blindenschrift, dass jeder noch so hochgezogen mit Pinselstrich in der Sicht des Betrachters fotorealistisch ist.
Seit den 60er Jahren malt Richter nach gefundenen oder selbstgemachten Fotos. Er benutzt die Ästhetik der Fotografie, als wolle er beweisen, die Malerei ist doch nicht tot.
Die Malerei zu reden ist ja nicht nur sehr schwierig, sondern vielleicht sogar sinnlos.
Schau mal auf den süßen Jäger, dessen Angriff scheinbar niemand überlebt hat, außer der Übeltäter selbst schnell. Nichts auf dieser Welt hält die Maschine auf, diejenige durch die Turbine saugt. Ja, so sieht es aus, wenn sie genau in internationalen Galerien landet. Deshalb wird sie in New York City bei Christie's gehandelt und wird beliebt, nicht nur hierzulande.
Das Gemälde Düsenjäger wurde 2007 für 11 Millionen Dollar versteigert. Seitdem ist Gerhard Richter der teuerste lebende deutsche Künstler.
Dresden, die Heimatstadt, aufgewachsen und geboren. Sagen Sie, warum trägt Onkel Rudi eine Uniform? War er ein böser Mensch? Warum grinst er mich an? Mich an?
Sein Onkel Rudolf Schönfelder war Wehrmachtsoffizier. Die familiären Beziehungen zu Tätern der NS-Zeit arbeitet Richter malerisch auf.
Ein Bild kann uns helfen, etwas zu denken, das über dieses sinnlose Dasein hinausgeht.
In den 60ern war Mr. Richter nach wie Show, der Künstler mit dem umgedrehten Pissoir. Und zwar kommt Eva auch da in Bewegung wie der Wind, die Treppe hinab und die Umgebung verschwimmt.
Marcel Duchamp erklärt 1917 gefundene Objekte wie ein Pissoir zur Kunst und trägt dann die Malerei zu Grabe. Richter mahnt bis heute dagegen an.
Ja, das ist ein kurzer Ausschnitt. Eben, wie ich gesagt habe, handelt es hier bei um einen innovativen Beitrag für ein Kulturmagazin, weil es eben nicht einfach prinzipiell, wie wir es kennen, die Hauptfigur, also der Künstler als Hauptfigur vermittelt, sondern praktisch, wie Sie gesehen haben, hier diesen Rapper oder die Personality dieses Rappers unterstreicht und natürlich auch diese ganze Interpretation dieser Kunstwerke von Richter eben durch eine gewisse Gestik in diesem Rap-Song sich performativ aneignet und nicht wie üblicherweise einfach eine Bebilderung praktisch durch die Ausstellungsräumlichkeiten. Selbstverständlich wird es hier auch wiederum durchbrochen mit diesem Off-Kommentar, der sehr eigentlich belehrend in diesem Modus dann nochmals Erklärungen abgibt, aber eben, es gibt bestimmte Changierungen unterschiedlicher Herangehensweisen. Das finde ich hier ziemlich zentral und glaube ich kann auch zeigen, dass es eben im Kulturfernsehen natürlich oftmals wird die Medialität wenig, also in ihren grundlegenden Eigenschaften von Werken, die gezeigt werden, kaum befragt oder nicht thematisiert, aber eben dennoch gibt es praktisch so wie Schnittstellen oder Durchkreuzungen, wo eben auch andere Formen von Bildlichkeit entstehen können. Die televisuelle Kunstvermittlung erzeugt, wie Gundolf Winter argumentiert, qua Fragmentierung und invarianter Aneinanderreihung unterschiedlicher Arbeiten eigene Bildergeschichten, die wenig mit der bildnerischen Erzählung der Kunstwerke gemein hat. In Anlehnung an bestimmte Studien der Kunstgeschichte zum meistens männlichen Künstlergenie und der großen Biografien werden Bilder dazu verwendet, die Genialität des Künstlers zu unterstreichen. In den angesprochenen, in den explorativen Segmenten werden die Werke nicht in ihrer Ganzheit gezeigt, sondern in Teile zerlegt oder angeschnitten präsentiert. Die Television zeigt also ihr eigenes Sehen, ihren spezifischen televisionären Blick auf Kunst auf und interveniert in die vertraute Betrachtung von Kunst. Bildliches, so Winter weiter, wird nur im Sinne des Fernsehbildes zugelassen, wodurch eine eigene telegene Realität geschaffen wird. Auf Kosten der bildinternen Erzählungen wird nun eine selbstorganisierte Bebilderung von Bildern etabliert. Die Argumentation von Winter, der von einer Suspendierung jeglicher Art von Bildlichkeit im Kulturfernsehen ausgeht, erscheint mir insofern problematisch, als dass er einen bestimmten Bildbegriff verwendet, der auf Dichotomien von Wirklichkeit versus Simulation oder Original versus Kopie beruht. Postmoderne Bildkonzepte der Visual Culture Studies, der Medienwissenschaft, aber auch der Kunstgeschichte und künstlerische Auseinandersetzungen von Duchamp über Warhol bis hin zur Appropriation Art haben mit Verfahren der Reproduktion Dichotomien zugunsten einer Performativität von Bildern in Frage gestellt. Die Praktiken des Kulturfernsehens, sich Vorgefundenes televisuell und im Modus der Abbildung anzueignen und zugleich im intermedialen Austausch Neuartiges entstehen zu lassen, reflektieren Fragestellungen der künstlerischen Praktiken wie jene der seit den 70er Jahren entstandenen Appropriation Art. Mit Verfahren der Aneignung, der Reproduktion von Reproduktion oder aber auch des Arrangements von Arrangements betonen Künstlerinnen und Künstler wie Sherry Levine, Louis Lawler oder Richard Prince, die immer schon die von Zitation und Pastiche mitkonstituierte Bildkultur und stellen damit Konzepte der Autorschaft, der Originalität oder des künstlerischen Handwerks grundlegend und subversiv in Frage. Die zitathaften Wiederfotografien, die oftmals Motive von dem Kunstkanon aufgenommenen Meisterwerken entlehnen, beanspruchen in keiner Weise eine eigene künstlerische Leistung entsprechend dem auf Original beruhenden Schöpferton, denn vielfach dienen gar keine Originale zur Vorlage. Als eine der Konzeptkunst verpflichteten Strategie lenkt die aneignende Kunstpraxis ihren Blick weg vom Inhalt der Werke zugunsten einer Kritik des Kunstsystems, also auf den Rahmen, das im Zuge der neueren Ökonomisierung Kunst kommerzialisiert und deren Warencharakter ostentativ mit ausstellt. Die kritische Reflexion des Aneignungsdiskurses befragt in einer durch Marketingstrategien dominierten Kunstwelt und als Vorbote einer digitalen Zäsur, die eine unwiderrufliche Krise des Bildes einleiten würde, die künstlerischen Produktionsbedingungen, Präsentationsarten und Rezeptionsweisen. Die ästhetischen Verfahren der Appropriation Art können als Strategie und als Kommentar zum Kopieren als Kulturtechnik begriffen werden, die dadurch aufzeigen, dass ein reflektierter Umgang mit der Kunstgeschichte Nachbilder immer auch zur Interpretation ihrer Vorbilder macht. Im Zuge der Aneignung fremder Bildlichkeit werden mittels unterschiedlicher Herangehensweisen versucht, Effekte der Bartschen Gegenmythologisierung zu produzieren, die qua Rekordierung des vorhandenen Bilderrepertoires die normativen Strukturen des Bildschirms umgestalten sollen. Die nahezu parodistischen Verfahren der Rekonfiguration, die bereits durch die Pop-Art, Fluxus, Duchamp oder aber auch durch Büren eingeleitet wurden, dekonstruieren den traditionellen, auf Originalität beruhenden Kunstbegriff und erweitern ihr Interesse auf den kontextuellen, institutionellen Rahmen der Kunst und ihres Systems. Die Verfahren und Praktiken der Aneignungskunst werden größtenteils als Strategien der Institutionskritik und Kritik an einem auf Originalität bezogenen Wertesystem theoretisiert, zeigen aber zahlreiche aufschlussreiche Anknüpfungspunkte für die Rekonfiguration des Televisuellen bzw. für die Transposition von Künsten ins Fernsehen auf. Die Frage des Pastiche oder des Zitats kam jedoch nicht erst in Zusammenhang mit den Objets trouvés, der Footage oder der Appropriation Art auf, sondern zeigt sich bereits in der Reproduktion von Heiligenbildern, Reliquien oder Spolien sowie den Aneignungspraktiken von technischem Können im Rahmen der Renaissance. Die Indifferenz von Original und Reproduktion befördert gar die Schaulust, wie dies unter anderem die Diskurse um die Vera-Ikon, bekannt als das Schweißtuch der Veronika, verdeutlichen. Die vielfache mediale Verbreitung als Kopie vermochte weder den Ausstellungs- noch den Kultwert des Originals zu mindern. Im Gegenteil, allererst mit der Vervielfachung des Antlitzes Christi als ästhetisches Verfahren der Aneignung wurde dem Bild ausgestattet mit der Legitimität und Autorität des Sakralbereichs, aus dem es stammte, seine Authentizität, seine Echtheit und Wahrhaftigkeit zuerkannt. Die parasitäre Aneignung des vorhandenen Formeninventars und der vertrauten Stile, die eine neuartige Rekombination und Reflexion ermöglichen, ist jedoch nicht als einseitiger Akt des Künstlers oder der Künstlerin, bei welchem etwas ausgewählt, in Besitz genommen und sodann zur eigenen Arbeit erklärt wird, misszuverstehen. Obschon sich künstlerische Vorgehensweisen in bestehende Medienbilder einzunisten vermögen, wie unter anderem die Arbeiten von Richard Prince verdeutlichen, besitzen die appropriierten Objekte gerade auch eine nicht zu unterschätzende Eigendynamik. Anstatt diese Praktiken nun als einen ausschließlich einseitig kontrollierbaren Vorgang zu begreifen, plädiert Isabel Graf dafür, Praktiken der Appropriation-Art auch immer als eine Form der Zuneigung zu denken. Ich zitiere: Zuneigung deshalb, weil die Situation als dem Aneignenden gewidmet erscheint. Zitat Ende. Denn sobald etwas angeeignet wird, etwa eine Bildvorlage aus der Werbung, wie es in den Arbeiten von Richard Prince zu beobachten ist, aus der dokumentarischen Fotografie, wie es Sherry Levines Arbeiten tun, oder die Situation bzw. das Setting eines Ausstellungsdisplays, wie wir es in den Arbeiten von Louis Lorlo sehen können, ist diese den Künstlerinnen und Künstlern zu bestimmten Teilen immer auch zugefallen oder gleichsam zugetan. Der Prozess des sich zu Eigenmachens verdeutlicht, dass die angeeigneten Medien, Bilder oder Situationen keineswegs als einseitig gerichtete Strategie zu interpretieren sind, sondern die Bedingung der Möglichkeit, Kunst als komplexes Wechselspiel, weg von der L'art pour l'art, hin zur Art about Art, allererst initiieren. Wenn hiermit die diskursive Formation von Kunst sowie die strategische Reappropriation von eigener und fremder Medialität und Bildlichkeit zum zentralen Interesse wird, rücken künstlerische und mediale Strategien als Interdependenzgeflechte von Indifferenz und Indifferenzsetzung in den Vordergrund. Sie geben als unabgegoltenes Spiel von Zwischenräumen zu denken. Die Verfahren des Kulturfernsehens, Vorgefundenes anzueignen und zu reinszenieren, verweisen auf die Praktiken der Appropriation Art. Auch die Kulturmagazine bedienen sich in ihrer Funktion als Barde der kulturellen Symbole und des gesamten Bildervorrats der visuellen Kultur. Die vielfältigen Beziehungen zwischen der Television und den diskursiven Formationen des neuen Fernsehens sowie das intermediale Verhältnis von Kulturmagazinen zu seinen visualisierten Gegenständen bestehen in einem fortlaufenden Oszillieren zwischen Indifferenz und Indifferenzsetzung, zwischen Funktionalisierung und einem je spezifischen Experimentieren mit dem affektiven Objekt. Dennoch, im Gegensatz zu der Intention der Aneignungskunst als Institutionskritik, ist das Kulturfernsehen gerade darum bemüht, sich fortwährend aufs Neue als Muse Televisionnaire zu institutionalisieren, das den Zugang zur Kunst und unseren Blick auf Kunstwerke nachhaltig zu strukturieren trachtet. Andere Medien sollen televisuell einverleibt werden, um dadurch die Wirkmächtigkeit der Television als Bildgenerierungsmaschine und das Televisuelle als ubiquitäres Wahrnehmungsverfahren zu verfestigen. Denkt man jedoch das intermediale Wechselverhältnis zwischen den Kulturmagazinen und ihren Gegenständen als eines der Zuneigung, so kann nicht von einem bloßen Abbildungsmodus ausgegangen werden. Beabsichtigt oder nicht, im Zusammentreffen mit anderen Medien muss sich das Televisuelle selbst auch immer zur Disposition stellen, was gleichsam zu einer Hybridisierung der Bildkategorie, wie sie auf der Bildschirmoberfläche verhandelt wird, führen kann. Nicht erst mit der digitalen Zäsur lässt sich am Kulturfernsehen eine intermediale Appropriationsfähigkeit feststellen, die immer auch selbstreflexive Momente im Gegensatz zum klassischen Diskurs der unmittelbaren Abbildung von Welt präsentiert. Besonders die Repräsentation der musealen oder performativen Repräsentation von Künsten in Kulturmagazinbeiträgen veranschaulicht diese nicht enden wollende Dialektik, indem andersartige, durch Medien allererst ermöglichte Wahrnehmungsweisen und Blickordnungen von Kunst, Kultur und Gesellschaft zur Disposition gestellt werden. Im Gegensatz zu traditionellen Fernseh- und medienwissenschaftlichen Ansätzen eröffnet ein postmoderner Medien- und Bildbegriff, ist er doch trans- und interdisziplinär angesiedelt, andere fruchtbare Perspektiven. Das Augenmerk richtet sich nunmehr auf die doppelte Indifferenz oder Gleichgültigkeit des televisuellen Mediums gegenüber dem von ihm angeeigneten Medien einerseits, reflexive Indifferenzsetzung der jeweils revisualisierten Medien andererseits. Um als konstitutiver Rahmen des Zusehengebens zu fungieren, muss die Television ihre eigene Televisualität fortlaufend auch aufs Spiel setzen. Im Modus der Repräsentation kann das Kulturfernsehen die immer schon auf Differenz beruhende Repräsentation anderer Medien exponieren, indem das perspektivische jedweden Bildschirms in seiner Rekonfiguration auf dem Fernsehbildschirm sichtbar gemacht wird. Die gleichzeitige Präsenz differenter Medien auf der Bildschirmoberfläche ermöglicht eine Reflexion unterschiedlicher Bildkonzeptionen und Vorstellungen, wodurch neuartige heterotopische Räume gestaltet werden können und die Zwischenräume zwischen medialen Ästhetiken in neuer Art und Weise gedacht werden können. Herzlichen Dank.